NDR Info. Echo des Tages.
Mit unserem Überblick über die wichtigsten Ereignisse des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Genehmigung unter Auflagen. Berliner Verwaltungsgericht erlaubt Corona-Demonstration. Für alle Eventualitäten gerüstet. Berlins Polizei bereitet sich auf Ausschreitungen vor. Die Kanzlerin bittet zur Pressekonferenz, Angela Merkel und die Lage der Nation. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Einweisung in die Psychiatrie, Frankfurter Bahnhofsattentäter wegen Mordes verurteilt, Sanktionsdrohungen aus Europa, EU-Außenminister warnen die Regierungen der Türkei und in Weißrussland. Der US-Präsident als Spalter, heftige Kritik aus der EU an Donald Trump und Abschied eines Langzeitpremiers Japans Shinzo Abe tritt zurück. Ich bin Michael Weidemann, herzlich willkommen. 22.000 Teilnehmer hat die Initiative Querdenken 711 für ihre geplante Demonstration gegen die Corona-Politik von Bundesregierung und Landesbehörden angemeldet. Sie wollen sich morgen auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor in Berlin versammeln. Der Berliner Senat hatte die Demonstration verboten. Die öffentliche Sicherheit sei in Gefahr, so Innensenator Andreas Geisel. Doch das Verwaltungsgericht der Hauptstadt hat das Verbot heute Mittag gekippt. Mit welcher Begründung, weiß Thorsten Gabriel.
Das Gericht hat in seiner Begründung gesagt, dass es diese unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht sieht, hat darauf verwiesen, dass es zwar ja die Infektionsschutzverordnung gibt und da aber eben drin steht, dass Versammlungen grundsätzlich zulässig sind und dadurch, dass man dort auch zum Beispiel keine Teilnehmerobergrenzen vorgenommen hat und nur gesagt hat, ja, die Veranstalter müssen zwar ein Schutzkonzept, ein Hygienekonzept vorlegen, aber der Nase-Mund-Schutz zum Beispiel, der ist auch nicht zwingend vorgeschrieben. Da sagt das Gericht, offenbar nimmt der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber an dieser Stelle ein gewisses Risiko in Kauf, wenn er solche Veranstaltungen erlaubt. Und gleichzeitig sagen sie eben auch, dass die Anmelder ein Konzept vorgelegt haben und sie können nicht ersehen, dass man sich da sozusagen vorsätzlich nicht dran halten wird. Auflagen haben sie allerdings gemacht, dass die Mindestabstände auch wirklich eingehalten werden und dass alle Teilnehmer permanent darauf hingewiesen werden. Aber das ist erstmal der Stand, den das Gericht verkündet hat.
Ob es bei diesem Stand bleibt, ist zur Stunde allerdings noch ungewiss, denn das Land Berlin hat Beschwerde gegen die Entscheidung beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Während dessen Urteil noch aussteht, haben sich Vertreter verschiedener Parteien bereits zum Spruch der ersten Instanz geäußert. Anja Günther fasst die Stimmen zusammen.
Die AfD bewertete die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts positiv. AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla sagte, die Entscheidung sei ein Sieg der Freiheit. Chrupallas Parteikollege Peter Felser meinte, die Berliner SPD und ihr Innensenator Andreas Geisel hätten versucht, eine regierungskritische Demonstration zu verbieten. Kritisiert wird der Berliner Innensenator auch von Seiten der FDP. Konstantin Kuhle, Innenexperte der Liberalen, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, Geisel habe der politischen Stimmung im Land und dem Kampf gegen Extremismus und Verschwörungstheorien schweren Schaden zugefügt. Grundrechte müssten für jedermann gelten. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sagte dem Tagesspiegel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung halte auch extreme Positionen aus. Er forderte den Berliner Senat auf, nicht gegen das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts vorzugehen. Nima Mufassat von den Linken twitterte, das Urteil beweise, was Corona-Leugner und Nazis immer bestritten, dass Rechtsstaat und Demokratie funktionierten.
Informationen von Anja Günther. Egal wie der Rechtsstreit um die Corona-Demonstration am Ende ausgeht, die Polizei bereitet sich auf alle denkbaren Situationen vor, wie deren Führung heute Mittag erklärte. Wie sie morgen vorgehen will, erläutert Helena Dähler.
Stefan Katte, der Einsatzleiter für den morgigen Tag, hat von drei Szenarien gesprochen. Die Verbote haben Bestand und keiner kommt. Die Verbote haben Bestand und Zehntausende kommen trotzdem. Oder die Verbote haben keinen Bestand. Es kommen die offiziell angemeldeten Demonstranten und halten sich, höchstwahrscheinlich, nicht an die Regeln. Dann hätte man es mit der gleichen Situation wie Anfang August zu tun, als die große Corona-Leugner-Demo auf der Straße des 17. Juni abgebrochen werden musste. In Vorbereitung auf alle möglichen Szenarien wird nun ein Großteil der Fläche, die vorgesehen war für Demonstrationen, komplett besetzt.
Der Raum der angemeldeten Versammlungen und der von uns verbotenen Versammlung wird von uns besetzt sein. Er wird von uns in einer Art besetzt sein, dass es in diesem Bereich keinen Fahrzeug- und Fußgängerverkehr geben wird. Und den Raum, den ich meine, der umreißt so ungefähr die Grenzen Rosa Stern 17. Juni bis Brandenburger Tor und im nördlichen Bereich Spreebogen.
Es bleibe eine hochdynamische Situation. Davon spricht auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Sie betonte bei der heutigen Pressekonferenz, die Entscheidung, die Demonstrationen zu verbieten, sei keine einfache gewesen.
Das war kein leichter Prozess. Gerade für eine Polizei Berlin nicht, die, so meine ich, über Jahre intensiv unter Beweis gestellt hat, dass wir in sehr gleicher Art und Weise jede Versammlung schützen, die auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vertretbar ist.
Nachdem der Berliner Senat ein Verbot der Großdemonstration erlassen hat, wurde die Berliner Polizei mit Anmeldungen von Demonstrationen geradezu überschwemmt. Mittlerweile seien es mehrere Tausend, die fast ausschließlich alle mit ähnlichen Textbausteinen eingereicht wurden. Dazu aufgerufen wurde über einen Kanal des Messenger-Dienstes Telegram. Die Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte dazu, es sei davon auszugehen, dass diese Tausenden von Anmeldungen den Polizeiapparat an seiner Ausführung hindern solle. Mehrheitlich sind es Einzelanmeldungen und den Bescheid darüber, ob diese Demonstrationen unter ein Verbot fallen, werde erst morgen am Demonstrationstag von Beamten vor Ort entschieden. Es sei auch für die Berliner Polizei ein Novum, mit einer so hochdynamischen Situation zu tun zu haben. 3000 Einsatzkräfte werden morgen im Einsatz sein. Davon kommen 1000 zur Unterstützung aus anderen Bundesländern und vom Bund.
Ein Bericht von Helena Dähler. Wenn es so etwas wie das gesellschaftliche Top-Ereignis im Jahreszirkel des Berliner Politikjournalismus gibt, dann ist es die Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin. Üblicherweise zu Beginn der Sommerpause terminiert, fand sie in diesem Jahr, Corona-bedingt, erst heute statt. Und natürlich standen auch die Pandemie und das Ringen um den angemessenen Umgang mit ihr im Mittelpunkt der Botschaften, die Angela Merkel an die versammelte Hauptstadtpresse richtete. Sabine Henkel hat ihr zugehört.
Man fragt sich das ja wirklich. Angela Merkel ist seit 15 Jahren Bundeskanzlerin. Gibt es eigentlich etwas, das diese Frau geschafft hat? Im Sinne von umgehauen?
Ich sitze ja noch hier, also geschafft hat mich eigentlich nichts, aber gefordert hat mich sicherlich vieles.
Finanzkrise, Flüchtlingskrise und jetzt Corona-Krise. Die Jahre dieser Kanzlerin haben Spuren hinterlassen. Höhepunkte und Tiefpunkte. Vor 5 Jahren sagte Merkel an gleichem Ort und gleicher Stelle den Satz der Sätze: Wir schaffen das. Optimismus hat sie damals ausgestrahlt, in der Flüchtlingskrise mehr als heute. Oder würde sie den Satz der Sätze noch mal wiederholen?
Jede Krise und jede Herausforderung hat ihre eigene Sprache. Und
Merkel im Sommer 2020. Ein Jahr ist sie noch im Amt. Andere bereiten sich auf den Wahlkampf vor. Sie arbeitet ihr Programm ab, kann sich auf das Regieren konzentrieren. Viele Fragen werden ihr von der versammelten Hauptstadtpresse gestellt. Lieferkettengesetz, die Situation in Belarus, der Abgang vom japanischen Regierungschef. Merkel hat auf alle Fragen eine Antwort, nur auf eine nicht. Auf die, was sie eigentlich in der Rente, also in ihrer, machen wird.
Ich bin voll beschäftigt mit der Ist-Zeit.
Die Ist-Zeit fordert Merkel. Sie macht sich Sorgen, erklärt sie. Corona eben. Keiner weiß, wie der Winter wird, auch Merkel nicht. Regieren ins Ungewisse. Das betrifft nicht nur Corona, auch die CDU. Wer wird die übernehmen? Merkel hält sich raus aus den Personalfragen. Eine Sachfrage beantwortet sie aber zur Frauenquote in der CDU.
Das finde ich richtig und deshalb werde ich aus vollem Herzen zustimmen,
sagt die Kanzlerin und ehemalige Parteichefin, deren Stärke Personalentwicklung nie war und die Frauenförderung viele Jahre lang verschlafen hat. Apropos Digitalisierung, noch ein verpenntes Thema. In der Corona-Zeit hat Merkel es entdeckt, erzählt, wie hilfreich und gut Videokonferenzen sind, wenn sie denn funktionieren, also das Internet läuft, das Equipment vorliegt. Es bleibt ihr ein Jahr, um Neuland, wie sie es mal nannte, zu beackern.
Natürlich weiß ich, dass das jetzt noch ein Jahr ist und das bringt aber auch wieder mit sich, dass jeder Tag sehr zählt und man auch keinen verschwenden möchte, sondern jetzt weiß, wenn du jetzt bei der digitalen Bildung noch was machen willst und so, dann muss es auch wirklich gut getaktet sein und das macht mir Freude.
Freude am Regieren auf den letzten Kilometern. Und dann Rückzug in die Datsche in der Uckermark oder Ritt durch die Rocky Mountains?
Wird jetzt erstmal noch weiter arbeiten und dann wird sich was finden. Ich bin optimistisch, dass mir was einfällt.
Sie schafft das, ganz sicher.
Sabine Henkel über den Auftritt der Kanzlerin vor der Bundespressekonferenz. Und der beschäftigt auch unseren Korrespondenten Thorsten Huhn in seinem Kommentar für das Echo des Tages.
Das war wieder ein starker Auftritt unserer Kanzlerin. Bei einem für Angela Merkels Verhältnisse ziemlich lockeren Auftritt vor den Journalisten der Bundespressekonferenz nimmt sie Stellung zu vielen Fragen und vor allem zu Corona. Selbst wenn man mit ihrem Vorgehen nicht in allen Punkten einverstanden ist, ihre ruhige Argumentation und ihre Art überzeugen. Merkel macht klar, dass erst ein Medikament oder ein Impfstoff die Pandemie beenden kann. Wir müssen damit rechnen, sagt die Kanzlerin wörtlich, dass manches in den nächsten Monaten noch schwieriger werden wird. Sie sagt es ernst, aber nicht aufgeregt. Man hat das Gefühl, diese Frau wird schon das Richtige tun. Merkel hat auch zu umstrittenen Punkten klar ihre Meinung gesagt. So stellt sie sich, trotz der harschen Kritik des amerikanischen Präsidenten, hinter den Bau der Nord Stream 2-Leitung, die Gas nach Deutschland transportieren soll. Die Kanzlerin kritisiert den belarussischen Präsidenten Lukaschenko, weil er der Opposition in seinem Land mit der Armee droht. Auch mit Russlands Präsident Putin spricht Merkel offen und äußert Kritik. Die Kanzlerin verteidigt auch ihr Werben für den Finanzdienstleister Wirecard auf Auslandsreisen. Das mache sie auch für andere deutsche Unternehmen. Außerdem habe sie von den Betrügereien noch nichts gewusst. Die Kanzlerin bleibt ruhig und geht weiter rational an die Probleme heran, um sie zu lösen. Manchen ist das zu wenig. Wenn ich mir aber die Kandidaten für die Nachfolge von Merkel ansehe, dann wünsche ich mir, dass die derzeitige Kanzlerin noch einige Jahre weitermacht.
Thorsten Huhn kommentierte. Die Gerüchte gingen schon eine Weile um. Katja Kipping, Co-Vorsitzende der Linken, könnte nicht noch einmal für eine weitere Amtszeit antreten. Seit einer knappen Stunde ist klar, Kipping wird auf dem bevorstehenden Bundesparteitag tatsächlich nicht kandidieren. Erste Informationen von Isabel Reifenrath.
Demnach will sie den Parteivorsitz auf dem kommenden Bundesparteitag aufgeben. Das erklärte sie den Parteigremien und ihrer Partei in einem Brief. Es sei Zeit für sie, etwas Neues zu beginnen, heißt es darin. Sie wolle sich für neue linke Mehrheiten, für einen sozial-ökologischen Aufbruch stark machen. Katja Kipping war vor 8 Jahren zusammen mit Bernd Rieksinger an die Spitze der Linken gewählt worden. Die 42-Jährige war jahrelang in einem Richtungsstreit mit der ehemaligen linken Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht. Schon vor geraumer Zeit hatte Kipping angedeutet, ihren Posten vielleicht räumen zu wollen. Die Satzung der Linken sieht vor, dass die Vorsitzenden nach 8 Jahren nicht wiedergewählt werden sollen. Kipping waren zuletzt aber durchaus Chancen auf eine erneute Wahl eingeräumt worden. Der Bundesparteitag der Linken soll im November in Erfurt stattfinden.
Es war eine Tat, die fassungslos macht und die sich nur durch den psychischen Ausnahmezustand des Angeklagten erklären lässt. Ende Juli vergangenen Jahres stieß der 41-jährige Mann einen 8-jährigen Jungen und dessen Mutter im Frankfurter Hauptbahnhof absichtlich vor einen einfahrenden Zug. Die Frau konnte sich retten, der Junge aber starb. Beide Opfer waren dem Täter vollkommen unbekannt. Nach einem mehrwöchigen Prozess sprach heute das Frankfurter Landgericht sein Urteil in dem aufsehenerregenden Fall. Zu welchem Schluss die Richter kamen, weiß Frank Angermund.
Es war Mord. Mord an einem 8-jährigen Jungen. Und versuchter Mord an seiner Mutter. So hat das Frankfurter Landgericht die Tat heute beurteilt. Habte A. hatte vor mehr als einem Jahr den Jungen und seine Mutter im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Die Mutter konnte sich retten, der Junge wurde vom Zug erfasst und getötet. Da der Täter an einer akuten paranoiden Schizophrenie leidet, wird er in einer Psychiatrie untergebracht. Dazu der Anwalt der Familie Ulrich Warnke.
Die zentrale Frage dieses Prozesses bleibt natürlich unbeantwortet, nämlich die Frage des Warum. Warum hat der Täter das getan? Der Vater hat ihn das im Prozess gefragt. Er konnte oder wollte hierauf keine Antwort geben. Und so bleiben natürlich viele Zweifel übrig.
Für das Gericht hat sich die Tat so abgespielt. Habte A. hatte am 29. Juli 2019 am Gleis 7 unruhig hinter einem Pfeiler gelauert. Als der ICE mit rund 30 km/h in den Bahnhof einfährt, stößt der 41-Jährige völlig überraschend die Mutter und das Kind vor den Zug. Dies erfüllt das Mordmerkmal der Heimtücke. Auch wenn Habte A. während der Tat Wahnvorstellungen hatte, auf Stimmen in seinem Kopf gehört hat und dementsprechend schuldunfähig ist. Staatsanwältin Hanna Faust.
Ich bin mit der rechtlichen Einschätzung des Gerichts vollkommen einverstanden und denke, dass es auch insbesondere für die Familie ein guter Abschluss ist und vielleicht hilft, dieses Verfahren ein bisschen zu verarbeiten.
Gerlinde S. ist vom 41-jährigen Täter im Frankfurter Hauptbahnhof ebenfalls zu Boden gestoßen worden. Für das Gericht war dies Körperverletzung und kein Mordversuch. Sie sei bei der Flucht des Täters aus dem Weg gestoßen worden. Diese Einschätzung des Gerichts quittiert die 79-Jährige mit einem Kopfschütteln. Überhaupt ist das Urteil für sie schwer zu ertragen.
Ich habe gerade von der Staatsanwältin gehört, dass es keineswegs sicher ist, dass er ein Lebenslang in der Psychiatrie bleibt. Er hat Chancen, wieder rauszukommen. Und das ist für mich ein irgendwie unerträglicher Gedanke.
Habte A. starrt während der Urteilsverkündung in den Gerichtssaal. Es scheint so, als könne er dem Ganzen nicht folgen. Auch als der Richter ihn anspricht und von einer schrecklichen, unerklärlichen und sinnlosen Tat spricht. Der Vater des getöteten Jungen sitzt mit einem Mund-Nasen-Schutz im Saal. Sein Gesicht ist kaum zu erkennen. Der vorsitzende Richter lobt ausdrücklich, dass sich der Vater während des Prozesses mit Fragen an der Aufklärung zur Tat beteiligt hat. Nochmal Anwalt Ulrich Warnke.
Jetzt fängt die eigentliche Trauerarbeit an und die wird ein Leben lang andauern.
Die Mutter sei schwer depressiv und gebe sich die Schuld am Tod ihres Kindes, berichtet ihr Anwalt. Sie konnte nicht am Verfahren teilnehmen. Der Vater des Jungen versucht, in den Alltag zurückzufinden. Er geht wieder stundenweise arbeiten. Auch wenn er vor Gericht keine Antwort auf die Frage nach dem Warum erhalten hat.
Es ist 18.46 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Vor über 15 Jahren starb der Asylbewerber Uri Jallo bei einem Brand in einer Zelle der Dessauer Polizei. Polizei und Landesregierung in Sachsen-Anhalt gerieten danach heftig in die Kritik. Fatale Fehler hätten Jallo das Leben gekostet. Weil die Zweifel am Vorgehen der Behörden nicht verstummen wollten, beauftragte der Landtag von Sachsen-Anhalt zwei Sondergutachter damit, die vorliegenden Erkenntnisse noch einmal zu überprüfen. Das Ergebnis wurde heute vorgelegt. Aus Magdeburg, Jochen Müller.
Ob Uri Jallo sich in Zelle 5 des Dessauer Polizeireviers selbst angezündet hat oder ob tatsächlich Polizeibeamte die Zelle in Flammen setzten, das bleibt weiterhin ungeklärt. Allerdings kommen die beiden Sonderberater, der Anwalt Yasin Montag und der frühere Münchner Generalstaatsanwalt Manfred Nötzl, in dem mehr als 300 Seiten starken Bericht unter anderem zum Ergebnis, dass es eine lange Kette polizeilicher Fehler gegeben habe. So hätte Jallo damals zur Identitätsprüfung gar nicht festgenommen werden dürfen, denn seine Daten waren bekannt. Für Gewahrsamnahme, Blutentnahme und Fesselung gab es zudem keine richterliche Verfügung. Hätte es dieses Polizeiversagen nicht gegeben, wäre Uri Jallo nicht zu Tode gekommen, sagte heute Yasin Montag. Juristisch dürfte der Fall damit abgeschlossen sein. Der Bericht kommt zum Schluss, es gebe keine offenen Ermittlungsansätze in Bezug auf einen Mord. Politisch aber dürfte es weitergehen. Die Linke kündigte an, im kommenden Jahr einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu wollen.
Der Streit ist brandgefährlich. Im östlichen Mittelmeer sucht die Türkei nach Erdgas mit Bohrungen weit in den Hoheitsgewässern Griechenlands und Zyperns. Auf Proteste reagiert Ankara mit verbalen Attacken, was wiederum die Europäische Union auf den Plan ruft. Bei Beratungen der EU-Außenminister heute in Berlin haben die Teilnehmer zum Dialog aufgerufen und gleichzeitig mit Sanktionen gedroht. Weitere Einzelheiten von Stefan Überbach.
Die Botschaft aus Berlin ist deutlich. Wenn die Türkei mit ihren umstrittenen Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer weitermacht, wird die Europäische Union neue Strafmaßnahmen beschließen. Einreiseverbote oder Kontosperren zum Beispiel oder wirtschaftliche Einschränkungen. Noch aber soll es für die Regierung Erdogan eine Chance geben, den Streit mit den EU-Mitgliedern Zypern und Griechenland auf dem Verhandlungsweg beizulegen und die drohenden Sanktionen in letzter Minute abzuwenden. Bundesaußenminister Heiko Maas.
Wir wollen der Diplomatie eine Chance geben, denn dieser konstruktive Dialog ist der einzige Ausweg aus dieser mittlerweile gefährlichen Krise.
Bisher deutet allerdings nichts auf ein Einlenken der Türkei hin. Präsident Erdogan hat im Gegenteil neue Militärmanöver im Mittelmeer angekündigt und auch die Bohrungen sollen vorerst weitergehen. Vor allem Griechenland und Zypern pochen deshalb auf schärfere Sanktionen. Sie halten die türkischen Erkundungen für illegal und beanspruchen die Gewässer für sich. Weitere Strafmaßnahmen könnte der nächste EU-Gipfel Ende September beschließen. Grundsätzlich bleibt Europa aber an besseren Beziehungen zu Ankara interessiert, sagt EU-Chefdiplomat Josep Borrell.
For this reason we must.
Deshalb müssen wir hier einen schmalen Grat beschreiten, um den Raum für ernsthafte Gespräche zu schaffen und gleichzeitig kollektive Stärke zu zeigen, damit wir unsere gemeinsamen Interessen beschützen können. kollektive Stärke will die EU auch angesichts der Lage in Belarus demonstrieren. Auf einer Sanktionsliste stehen aktuell etwa 20 Personen, die als Drahtzieher der mutmaßlichen Wahlfälschungen und der Gewalt gegen die Opposition gelten. Außenamtschef Heiko Maas.
Wenn Herr Lukaschenko den Druck auf die friedliche Zivilgesellschaft erhöht, dann müssen wir als EU den Druck auf Herrn Lukaschenko erhöhen.
Deshalb sollen die Sanktionen schnell in Kraft treten. Allerdings müssen gegen die fraglichen Politiker, bei denen es sich um hochrangige Mitglieder der Staatsführung handeln soll, zunächst gerichtsfeste Beweise zusammengetragen werden. Ob Präsident Lukaschenko sofort von den Strafmaßnahmen betroffen sein wird oder aus taktischen Gründen erst später, ist noch unklar. Dass Russlands Präsident Putin der Lukaschenko-Regierung Hilfe verspricht und notfalls Eingreifkräfte ins Nachbarland schicken will, stößt bei der EU auf scharfe Kritik. Chefdiplomat Josep Borrell. Ich habe immer wieder aus der russischen Führung das Mantra gehört, dass es in Belarus um eine innere Angelegenheit geht und dass es keine Einmischung von außen geben soll. Ich denke, das muss dann auch für Russland gelten. Es ist Sache der Menschen in Belarus, über ihre Zukunft selbst zu entscheiden. Im Fall des mutmaßlich vergifteten russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny verlangt die EU von Moskau eine vollständige Aufklärung. Russland hat es selbst in der Hand, die Beziehungen zur Europäischen Union zu verbessern, sagt Bundesaußenminister Heiko Maas.
Der Hintergrund muss umfassend und transparent aufgeklärt werden und die Verantwortlichen, sowohl die unmittelbaren als auch die mittelbaren, zur Rechenschaft gezogen werden.
Sollte Moskau aber, so wie es aktuell aussieht, den Fall Nawalny nicht offiziell untersuchen lassen, muss sich die EU nach Angaben des deutschen Außenamtschefs über eine angemessene Antwort Gedanken machen. Womöglich drohen dann auch Russland weitere diplomatische Konsequenzen. Es ist eben, wie der EU-Außenbeauftragte Borrell zum Abschluss des Ministertreffens sagte, ein Sommer der politischen Krisen.
Der Parteitag der US-Republikaner ist beendet. Mit einer aggressiven, von vielen als diffamierend empfundenen Rede hat Donald Trump seine Nominierung für eine Wiederwahl als US-Präsident akzeptiert. Unter europäischen Politikern hat Trumps Auftritt vor allem kritische Reaktionen ausgelöst. Während sich die Regierungschefs diesseits des Atlantiks eher diplomatisch zurückhaltend geben, reden mehrere EU-Parlamentarier Klartext. Helga Schmidt hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Parteiübergreifend sind sich die Außenpolitik-Experten in Brüssel einig. Das war eine Rede, die die amerikanische Gesellschaft spalten sollte.
Donald Trump hat sich bei seiner Parteitagsrede nicht an alle amerikanischen Bürgerinnen und Bürger gewandt, sondern an den Kern seiner fanatisierten Anhänger, die er für einen Wahlkampf äußerster Brutalität maximal motivieren und mobilisieren will.
Sagt Reinhard Bütikofer von den Grünen. Er rechnet damit, dass die Polarisierung jetzt im Wahlkampf eher noch zunehmen wird. Trump habe sich als Anführer einer Bewegung inszeniert, die allein die Gefahren vom amerikanischen Volk abwenden kann. Auch aus europäischer Sicht gilt die Abschlussrede des republikanischen Parteitags traditionell als Höhepunkt. Heute heißt es in Brüssel, selbst an Trumps eigenen Maßstäben gemessen sei das eine schwache Rede gewesen. In den CDU-Reihen des Europaparlaments vermisst man Lösungen für die Zukunft. Michael Gahler, CDU-Außenpolitiker.
Er hat zwar sicherheitshalber praktisch alles vom Teleprompter abgelesen, aber sein fast absoluter Machtanspruch ist ja in mehreren Dingen zum Ausdruck gekommen. Zum einen, dass seine eigene Partei praktisch gar kein Wahlprogramm mehr aufgestellt hat.
Und auch, dass Trump das Weiße Haus als Wahlkampfbühne nutzte, nennt der CDU-Abgeordnete Gahler beispiellos in der amerikanischen Geschichte.
Das wäre so, als würde die CDU ihren Kanzlerkandidaten im Garten des Kanzleramtes ausrufen und feiern. Dann hat er seine Familie über die 4 Tage inszeniert als Teil fast einer königlichen oder präsidentiellen Familie, die dort hingehört, institutionell.
Von Europas Hauptstadt aus betrachtet, stellt sich die nächste Wahl in den USA als eine Schicksalswahl dar. Der Grünen-Politiker Bütikofer fürchtet gravierende Schäden für das Geflecht der internationalen Beziehungen, wenn es zu einer zweiten Amtszeit kommt.
Für die transatlantischen Beziehungen bedeuteten weitere 4 Jahre Präsidentschaft von Donald Trump eine Dauerkrise. Denn er kennt keine Partnerschaft, sondern bestenfalls Gefolgschaft.
Allerdings auch mit einem Präsidenten Biden stehe Europa durchaus vor einer grundsätzlichen Neubestimmung in der Beziehungen, so warnt Bütikofer. Aber darin sieht er eine Chance, die er unter Trump nicht mehr erkennen kann. Die Sozialdemokraten halten es für ähnlich illusorisch, mit einem Präsidenten Trump nochmal die zerrütteten Beziehungen zu verbessern. Nach Einschätzung von Katharina Barley, der Vizepräsidentin des Europaparlaments, wurde in 4 Jahren viel zu viel zerstört.
Das amerikanische Volk ist frei in seiner Wahlentscheidung natürlich und wir haben jedes Ergebnis zu akzeptieren. Es besteht aber auch kein Zweifel daran, wie Donald Trump zu Deutschland steht, auch zu der aktuellen Regierung steht. Insofern wäre es für das deutsch-amerikanische Verhältnis sicherlich nicht schlecht, wenn es dort einen Neustart geben würde.
Nach der Erfahrung von Katharina Barley geht es Trump weder in der Außenpolitik noch in der Innenpolitik um Versöhnung.
Es geht nicht darum, ein Land zu führen und zusammenzuführen, sondern es geht darum, sich selbst als fast schon Heiligen und alle anderen als fast schon Teufel darzustellen, insbesondere seinen Herausforderer.
8 Jahre lang hat Shinzo Abe die Regierung in Tokio geführt. Länger hat in Japan kein Ministerpräsident das Land regiert. Heute ist der rechtskonservative Regierungschef von seinem Amt zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Abe war nicht unumstritten, vor allem sein Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie galt als wenig erfolgreich. Katrin Erdmann berichtet aus Tokio.
Shinzo Abe rückt nicht sofort mit seiner Entscheidung raus, sondern redet erstmal minutenlang über das Coronavirus und die Herausforderungen für Japan. Dabei wiederholt er ein Versprechen, das er bereits vor Monaten gab, aber immer noch nicht klappt, die Testkapazitäten auf 20.000 pro Tag zu erhöhen. Erst dann schwenkt er langsam zu seiner eigenen Gesundheitssituation um und sagt schließlich: Ein Politiker muss in der Lage sein, Ergebnisse zu liefern. Aber wenn man dem vom Volk erteilten Auftrag nicht mehr nachkommen kann, sollte man nicht länger auf dem Posten des Premierministers bleiben. Daher trete ich hiermit vom Amt des Regierungschefs zurück. Ausführlich beschreibt er, wie er mit seiner Entscheidung, vor allem aber mit seiner Gesundheit gerungen hat, einer unheilbaren Darmerkrankung, die ihn 2007 schon einmal zum Rücktritt zwang. Mitte Juli hat sich mein bis dahin stabiler Gesundheitszustand verschlechtert. Das führte zu einer ziemlichen Ermüdung und nahm mir all meine körperliche Energie. Abe, der die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt seit 8 Jahren regiert, drückte zugleich sein Bedauern darüber aus, dass er einige seiner wichtigsten Ziele nicht erreicht habe. Dass ich die Frage der nach Nordkorea Verschleppten nicht lösen konnte, bedauere ich sehr. Und auch, dass es nach wie vor keinen Friedensvertrag mit Russland gibt und die Verfassungsrevision nicht zu Ende gebracht wurde, schmerzt mich sehr. Dabei waren die Pläne des Premiers, den sogenannten Friedensparagraphen abzuschaffen, in der Bevölkerung äußerst unbeliebt. Bislang verbietet es die Verfassung, dass sich Japan aktiv an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt. Trotz Krankheit will der rechtskonservative Politiker sein Abgeordnetenmandat behalten. Mit seinem Rücktritt muss auch der Vorsitzende der regierenden liberaldemokratischen Partei neu gewählt werden. Der wird dann automatisch Premierminister. Ab nächster Woche soll dieser Prozess beginnen. In die Nachfolgediskussion, so Abe, wolle er sich jedoch nicht einmischen. Die Auswahl des nächsten Vorsitzenden liegt in den Händen der Parteiführung. Daher steht es mir hier nicht an, mich dazu zu äußern. Dasselbe gilt für die Auswahl der Kandidaten. Wer Abe nachfolgt, ist noch offen. Nur eines ist ziemlich sicher. Es wird ein Mann sein und möglicherweise ein älterer als Abe selbst. Innerparteilich am meisten Rückhalt haben der Finanzminister und der Kabinettsstaatssekretär. Beide sind über 70. Dass er genau jetzt seinen Rücktritt verkündet, begründete der Regierungschef auch damit, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sei, bevor die zweite Corona-Welle mit der Herbstgrippewelle auf Japan zurolle. Er selbst hatte im Umgang mit der Krise keine gute Figur abgegeben. Die Umfragewerte waren so schlecht wie nie. Abe sagte dazu heute: Dass ich während dieser Corona-Krise mein Amt abgebe, dafür entschuldige ich mich zutiefst beim Volk. Die Regierung habe beim Kampf gegen das Virus ihr Bestes gegeben. Im Vergleich zu anderen Ländern stehe Japan gut da. Das, so hatte es kürzlich Finanzminister Aso und möglicher neuer Premier gesagt, liege auch an der Hochkultur der Japaner.
Katrin Erdmann zum Rücktritt des japanischen Premierministers Shinzo Abe. Und das war's im Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info.